Hab Dank, Herr. Hab Dank dafür, dass du bereit warst, unsertwegen am Kreuz zu hängen, dass wir Verbindung haben können mit dem Vater. Ich danke dir für deine Gnade und deine Liebe. Wir bitten dich, Herr, sei du jetzt mitten unter uns. Rede du mit uns. Möge deinen Namen groß gemacht werden. Amen. Ja, da sind die Erwartungen natürlich recht hochgestellt, wenn es heißt, dass der Pastor letzte Woche gesagt hat, dass es diese Woche besonders gut wird. Letzte Woche hatte ich gesagt, der Text ist besonders genial. Und es ist absolut richtig, dass Rebecca dann die paar Verse davor gelesen hat, weil natürlich Paulus hat das in einem Ruck geschrieben und die hängen zusammen. Das ist ein bisschen ein Problem mit unserer Art und Weise, dass wir immer nur ein Abschnitt nehmen. Allerdings habe ich mir auch diese Woche überlegt, wenn ich gleich über den gesamten Kolosserbrief gepredigt hätte, so 7 Stunden lang etwa gepredigt und wir hätten dann den Gottesdienst nächste 3-4 Wochen ausfallen lassen, wäre es auch nicht so das Wahre gewesen. Und von daher müssen wir das doch für unsere Zwecke ein bisschen unterteilen, aber euch wirklich nur ermutigen, setzt euch hin, lest das durch, schaut es euch insgesamt an, wie Paulus da mit der Gemeinde gesprochen hat und seht diese inspirierte Botschaft, die er bringen wollte. Und ja, es ist interessant, wenn wir den Kolosserbrief lesen, finden wir zum Beispiel nicht, dass Paulus sagt, aus diesem Grund schreibe ich diesen Brief, also nicht so dezidiert jedenfalls. Es sind verschiedene Andeutungen, die für die Leute damals, die den Brief erst bekommen haben, bestimmt da haben sie gesagt, ah, okay, hier spricht er unsere Situation an, hier spricht er das und das an. Und diese Details haben wir zwar nicht, aber das ändert nichts daran, dass wir diese Texte lesen können und sehen können, was Paulus damit sagen wollte, was die Kernbotschaft darin ist. Und ja, die Kernbotschaft darin, das ist Jesus. Und ja, die Stelle für heute fließt, wie gesagt, ganz natürlich aus dem, was davor gekommen ist. Aber gerade in Kolosser 1, die Verse 15 bis 20, da sind sich so ziemlich alle einig, dass das eine urchristliche Hymne ist. Nun, ob Paulus diese Hymne erst geschrieben hat oder ob die Gemeinden diese Hymne schon gekannt haben und er hat Bezug darauf genommen, das können wir nicht so genau wissen, tut eben auch nichts zur Sache. Aber hier finden wir ein Christushymne, was, ja, wie gesagt, so wunderschön ist. Und ich möchte, dass wir einfach über die nächsten paar Minuten gemeinsam ein bisschen einen Weg gehen, mir erlauben, euch zu sagen, warum dieser Text mir so gut gefällt. Und ich lese jetzt erstmal Kolosser 1, die Verse 15 bis 23, also diese Hymne und die paar Verse, die gleich danach kommen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Auch ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber, denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, heilig, untadelig und schuldlos vor sich hintreten zu lassen. Doch müsst ihr im Glauben bleiben, fest und in ihm verwurzelt. Und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, abbringen lassen. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet. Und ich, Paulus, bin sein Diener geworden. Es sind so viele Dinge an diesem Text, so viele Aspekte, die mir so gut gefallen. Und ich dachte, naja, wir Menschen, wir haben alle so ein bisschen die verschiedenen Rollen, die wir im Leben einnehmen. Wir haben unsere berufliche Rolle, wir haben unsere familiäre Rolle, wir haben eine gewisse Rollen in Freundes- und Bekanntenkreis, verschiedene Rollen, die wir ausfüllen. Ich dachte, naja, ich erlaube es mir von meiner Perspektive heute, euch zu sagen, euch zu erzählen, was mir an diesem Text so gut gefällt. Also der Theologe in mir mag diesen Text sehr, weil der Paulus wie an so vielen anderen Stellen richtig tief in die theologische Kiste gegriffen hat und Dinge aufgegriffen hat, die weit zurückgehen, bis zum Anfang, bis zur Schöpfung. Man sieht das in diesem Text auch sehr deutlich, dass Paulus Jesus mit der Schöpfung in Verbindung bringt. Also geht er bis zum 1. Mose 1 zurück und sagt, dass Jesus der Erstgeborene der Schöpfung ist. Nun, dass er hier Jesus als Erstgeborene der Schöpfung bezeichnet, das bedeutet nicht, dass Gott Jesus zuerst gemacht hat und danach alles andere, sondern Paulus' Wortlaut und der weitere Text ist recht deutlich darüber, dass es um eine Vorrangstellung geht. Jesus steht über der Schöpfung. Jesus ist mehr als Geschöpf, kann man das so verstehen. Aber es ist interessant auch zu merken, dass die jüdische Tradition das Verständnis hatte, dass die Weisheit in der Schöpfung eine integrale Rolle gespielt hat. Also faktisch, dass Gott die Weisheit benutzt hat, um die Schöpfung zu erschaffen. Und zum Beispiel in Sprüche 8, das gesamte Kapitel handelt sich um die Weisheit und redet von der Bedeutung der Weisheit. Und ich möchte einfach die Verse 27 bis 31 lesen, wo wir sehen, dass die Weisheit auch personifiziert wird. Das heißt da, als er den Himmel baute, war ich dabei. Als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer sein Gesetz gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf dem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Nun natürlich die ersten Menschen, die diese Worte gelesen haben, beziehungsweise auch der inspiriert wurde, um diese Verse zu schreiben, die haben nicht gesagt, ach ja, das ist Jesus. Jesus als Mensch wurde erst Jahrhunderte später geboren. Aber sie wussten schon, dass da etwas ist, was Gott so nah ist, was Gott so ähnlich ist, mit Gott eins ist, aber was auch in die Welt hineinfließt, was mit der Schöpfung integral zu tun hat. Jesus ist kein Nachgedanke Gottes, was er ausgedacht hat, als etwas schiefgegangen ist und gesagt hat, oh, okay, Plan B, was machen wir denn jetzt? Jesus war vor Anbeginn der Zeit schon da. Und auch die Menschen des Alten Testaments haben erkannt, da ist noch etwas dabei. Es ist Gottes geliebter Sohn, der ungeteilte Einheit mit ihm lebt. Also Paulus sagt im Prinzip, ja, die Väter haben erkannt, dass etwas da ist, aber in unserer Zeit haben wir die Offenbarung unmittelbar gesehen. Jesus, der Sohn Gottes. Er ist die Weisheit, an der unsere Väter schon gedacht haben, was unsere Väter schon erkannt haben. Ah, Entschuldigung. Ich habe etwas in meinen Notizen übersprungen. Ich dachte, wo ist denn das jetzt? Also, es ist auch interessant zu sehen, dass Paulus in Kolosser 1,9, also dem Beginn von dem Text von letzter Woche, sagt er: Daher hören wir seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht erfüllt werdet. Und dann kurze Zeit nach unserem Text, im Kapitel 2, Vers 3, heißt es: In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also, dass Paulus eben zeigen will, Jesus war von Anfang an da, Jesus war, Jesus ist diese Weisheit. Und er ist auch, ja, der mit Gott zusammen an der Schöpfung gearbeitet hat. Also Paulus greift schon richtig tief in die theologische Kiste. Wir sehen, dass die Sprüche hier anklingen, dass 1. Mose 1 anklingt mit der Schöpfung. Das sind alles Dinge, wo ich, gerade wenn ich am Schreibtisch sitze und Texte auseinandernehmen darf und im Urtext gucken kann, ist alles fantastisch. Aber es ist ein weiterer Aspekt von mir, was diesen Text sehr, sehr mag. Das ist der Pastor in mir. Der Pastor in mir finde es so besonders schön, dass Paulus hier aufgreift, Jesus war integral an der Schöpfung beteiligt, aber er ist auch der Ursprung der Neuschöpfung. Dieses Lied, diese Verse 15 bis 20, die haben eine gewisse Symmetrie. Die fangen damit an, die Verse 15 und 16 reden besonders davon, dass Jesus vom Anfang an, er hat Vorrang über der Schöpfung, er Schöpfer, wird da gesagt. Und dann im Vers 17 finden wir, dass es heißt, er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Nun, er ist vor aller Schöpfung, das sind diese Gedanken, die in den Versen davor gekommen sind, aber in ihm hat alles Bestand. Überlegen wir kurz. Wenn wir um uns gucken, in unsere Welt, was hat richtig Bestand? Also, es scheint so vieles immer schlechter zu werden. Es scheint so vieles abgenutzt zu werden. Wir denken, wir haben ein gutes politisches System und dann kommen irgendwelche Parteien oder irgendwelchen komischen Typen da, wo wir denken, oh, ob das gut gehen kann? Was hat wirklich Bestand? Und wir merken in unserer Welt, dass es doch sehr, sehr vieles ist, eben nicht wirklich Bestand hat. Und hier, also dieser Vers 17 hat, ich würde sagen, eine gewisse Scharnierfunktion zwischen dem ersten Teil und zweiten Teil von dem Lied. Hier geht es dann weiter. Ich lese erstmal den Vers 18. Er ist das Haupt der Leib, Entschuldigung, er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Ja, Jesus war vor aller Schöpfung und hat den Vorrang über die Schöpfung. Er ist der Ursprung. Das ist übrigens dasselbe Wort, wie wir in 1. Mose 1,1 finden. Anfang, im Anfang. Hier wird es als Ursprung übersetzt, aber es ist dasselbe Wort. Aber mit der Erstgeborenen der Toten ist er auch der Beginn der neuen Schöpfung. Wir müssen verstehen, und also wie wir das letzte Lied gesungen haben, habe ich gedacht, das geht mal eine ganze Predigt. Also das fand ich echt super. Wir müssen verstehen, diese Welt, ja, es ist vieles, was schief geht. Wir merken die Auswirkung der Sünde, die ist nicht zu übersehen. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was Gottes Plan ist für uns. Er sagt nicht, ihr habt es versemmelt, tschüss. Sondern ganz im Gegenteil. Er kommt zu uns. Er kam zu uns in seinem Sohn Jesus. Und er sagt, komme heute noch zu euch durch meinen Heiligen Geist. Ich will mitten unter euch sein. Ich will bei euch sein. Aber nicht nur, dass ihr jemanden habt, der euch an die Hand nimmt, sondern ich gehe noch viel weiter mit euch. Jesus ist der Erstgeborene von der neuen Schöpfung und somit in ihm werden wir neue Schöpfung. Und haargenau, wie wir es gerade in dem Lied gesungen haben, wir gehören zu ihm, wir sind aber noch nicht dort. Das ist eine Spannung. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir berufen sind, als neue Schöpfung mitten in der alten Schöpfung zu leben. Wir sind berufen, diese Botschaft des Neuanfangs, der Erneuerung, der Runderneuerung weiterzugeben, weil wir als neue Schöpfung noch in der alten Schöpfung leben. Wir sind Botschafter des Lebens. Wir haben das Evangelium, die gute Nachricht, die wir weitertragen können, dass Gott uns einen völligen Neubeginn anbietet, dass er uns völlig neu macht. Nicht einfach noch ein paar Regeln. Ja, befolgt jetzt zusätzliche Regeln. Das ist nicht das, worum es im christlichen Glauben geht. Es geht darum, dass er uns von Grund auf im Herzen, im Denken, im Handeln erneuern will, dass wir diese neue Schöpfung sein können. Nicht irgendwann, so häufig wird es Christen unterstellt, dass wir uns auf Jenseits vertrösten. Das ist nicht die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Wenn ihr euch abquält hier, dann wird es euch vielleicht irgendwann besser gehen. Wie oft haben wir das, ob implizit oder explizit, gehört? Dass jetzt müssen wir uns durchrackern, durchquälen, dass es irgendwann vielleicht besser wird. Er sagt, nein, die neue Schöpfung fängt jetzt schon an. Ihr habt jetzt schon Anteil daran. Die Erneuerung, die Gott uns bietet. Es kommt durch Jesus Christus. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Die Juden, also viele von ihnen, hatten zu Jesu Zeit die Erwartung, dass es eine Auferstehung der Toten geben würde. Aber die Erwartung war, also ich denke, ich kann sagen natürlich, weil wir meist auch so denken, dass das am Ende der Zeit sein wird, dass mit einer großen Aktion die Gerechten auferstehen werden. Die hatten nicht die Erwartung, dass einer das mittendrin in der Zeit macht. Und das hat Jesus getan. Er hat Gottes Macht über alle Sünde, über allen Übel, über den Tod deutlich dargestellt. Die Mächte, die waren, die ihn stumm schalten wollten, die mussten mitkriegen, dass Gott ihn gerecht gesprochen hat und dass er lebt. Und an dieser Hoffnung, in dieser Hoffnung, leben auch wir. Und der Pastor in mir freut sich so sehr über diesen Text, weil es eine gute Botschaft ist, die ich verkünden darf. Ich kann es euch sagen, es ist eigentlich die größte Ehre meines Lebens, dass ich jeden Sonntag hier stehen darf und euch von dieser Botschaft erzählen darf. Es ist eine gute Botschaft, es ist eine frohe Botschaft und es macht mir Freude, das verkünden zu können. Das könnt ihr aber auch, das tut ihr ja auch, wenn ihr hinausgeht und als neue Schöpfung lebt. Gott ist in euch sehr aktiv. Ich spiele das nie herunter. Ja, der Pastor in mir freut sich auch über die nächsten paar Verse, da die Verse 19 und 20. Da heißt es, denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm, also in Jesus, wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. In Christus kannst du Vergebung finden. In Christus kannst du lernen zu vergeben. In Christus kannst du neu anfangen. Christus ist alles, was du brauchst. Du brauchst keine weitere Philosophie. Du brauchst keinen weiteren Retter. Es wird vermutet, dass das der Hintergrund sein kann, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, weil eventuell Leute in die Gemeinde in Kolosse gekommen sind und haben gesagt, ja, das mit Jesus ist alles schön gut, aber. Kein Aber. Jesus ist alles, was wir brauchen. Aber sind ein paar Worte noch in diesem Text, die für manche Leute problematisch sind. Ich will nicht einfach darüber hinweggehen. Der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Viele Leute nehmen Anstoß an diesen Worten. Das war schon zu Paulus' Zeit der Fall. Im 1. Korintherbrief im Kapitel 1 finden wir, dass er sagt, für die Heiden ist es eine Torheit, für die Juden ist es ein Ärgernis, aber wir verkünden Christus, der Gekreuzigte. Viele Leute wollen es herunterspielen, dass unsere Freiheit einen sehr hohen Preis hatte, dass unsere Erlösung sehr, sehr teuer bezahlt werden musste. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und das dürfen wir niemals herunterspielen. Wir dürfen die Ärgernis davon auch nicht umgehen. Wegen unserer Schuld musste er sterben, auf das wir Hoffnung haben. Und das ist genau der Grund, warum wir das Abendmahl auch feiern. Weil wir das niemals aus den Augen verlieren dürfen. Was für einen Preis Jesus für uns bezahlt hat. Und auch diese Ärgernis müssen wir auf uns nehmen. Ja, ich freue mich über diesen Text als Theologe. Ich freue mich über diesen Text als Pastor. Aber es gibt noch mehr zu mir. Auch die Teile, die ich nicht so gern öffentlich angebe, aber die leider auch da sind. Bevor ich noch tiefer da einsteige, möchte ich einfach die Verse 21 und 22 nochmal lesen. Auch ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber, denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich hintreten zu lassen. Ja, ich bin eben auch nur ein Mensch. Meiner Ansicht bin ich gern ein Mensch. Allerdings merke ich, dass der neue Mensch noch nicht immer das Sagen hat in mir. Es gibt auch den alten Menschen. Der Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen, Unzulänglichkeiten und Ungeduld. Aber gerade da atme ich auf, zu hören, dass ich durch den Tod seines sterblichen Leibes mit ihm versöhnt bin. Und dadurch, nur allein durch ihn, stehe ich heilig, untadelig und schuldlos vor ihm. Jesus ist der Ursprung der Schöpfung. Jesus ist die Weisheit in Person. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Er ist so erhaben, dass Worte es nicht fassen können. Und er war bereit, sein Leben für mich zu geben. Und durch sein Opfer darf ich vor Gott stehen und bestehen. Manche würden vielleicht sagen, es kann aber nicht so einfach sein. Dazu sage ich ja und nein. Ja, Jesus hat es uns tatsächlich sehr einfach gemacht. Aber das Nein kommt daher, dass man sich nicht einbilden darf, dass man einfach bei Jesus seine Eintrittskarte für den Himmel abholt und dann weggeht und macht, was er will. Ich lese den letzten Vers von dem heutigen Text, Vers 23, jetzt noch einmal. Doch müsst ihr im Glauben bleiben, fest und in ihm verwurzelt, und ihr dürft euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, abbringen lassen. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet und ich, Paulus, bin sein Diener geworden. Paulus fordert die Gemeinde auf, er fordert uns auch auf. Es ist Gottes Einladung an uns, in Christus tief verwurzelt zu sein. Wie können wir erwarten, dass wir neue Schöpfung sind, wenn wir den Erstgeborenen der neuen Schöpfung verlassen? Wie können wir erwarten, dass wir im Leben gedeihen können, wenn wir die Quelle des Lebens verlassen? Wir sind aufgefordert, bei ihm zu bleiben, im Glauben tief verwurzelt. Und ich bin froh und dankbar, dass meine Verkommenheit nicht das letzte Wort hat. Ich bin dankbar, dass Jesus mich angenommen hat und mich erlöst hat. Er hat mich zu seiner neuen Schöpfung gemacht. Paulus hat am Ende dieses Verses gesagt, in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet und ich, Paulus, bin sein Diener geworden. Ich möchte mit ihm einstimmen. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde es verkündet und ich, Karl, bin sein Diener geworden. Schriftart wurde größer. Aber gehen wir zum nächsten. Willst du nicht deinen Namen da eintragen? Er lädt dich ein, in seinem Dienst zu stehen, zu wissen, dass du in ihm neue Schöpfung bist. Er nimmt dich an. Er erneuert dich. Und glaub's mir, das ist ein fortlaufender Prozess. Das weiß ich selber sehr genau. Aber gib niemals auf. Komm immer wieder zu der Quelle des Lebens zurück. Lass dich in ihm immer tiefer verwurzelt sein. Halte fest an ihm, gerade da, wo es schwer wird. Er ist bei dir, auch wenn dein ganzes Gefühl dir ganz was anderes sagen will. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Unsere Gefühle, die bewegen sich immer wieder hin und her. Aber er lädt dich ein, deinen Namen da einzutragen, sein Diener zu sein, mit ihm zu leben und sein Segen in dir aufzunehmen und dann auf ganz natürliche Art und Weise im Alltag um dich herum seinen Segen zu verbreiten. Amen.